Vater im Himmel, wir danken dir, dass du es bist, von dem alle guten und alle vollkommenen Gaben kommen, von dir, dem Vater des Lichts, bei dem kein Schattenwechsel ist. Danke, dass du uns auch heute Morgen gute Gaben austeilen willst, Herr, aus deinem himmlischen Heiligtum. Danke, dass du der Redende bist, der unsere Herzen erreichen will, Herr. Gib uns ein ungeteiltes Herz für dich und segne dein Wort an diesem Morgen, Herr. Danke, dass du es oder dass es ausrichtet, wozu du es sendest. Amen. Ja, es ist schon kurz angeklungen. Das Predigtthema für heute oder das Leitwort steht in Jakobus und dort heißt es im Jakobus 4, die ihr nicht wisst, was morgen sein wird. Ich lese gerade mal die Verse aus Jakobus 4, 13 bis 15. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es, der für kurze Zeit erscheint, danach aber verschwindet. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Ja, in diesem Text geht es letztlich um die Frage, wer bestimmt und wer gestaltet mein Leben? Und ich habe ihn in mehrere Punkte gegliedert und der erste ist, dass unser Nichtwissen von morgen eine Tatsache ist. Unser Nichtwissen von morgen ist eine Tatsache. Wir wissen nicht, was morgen sein wird, ne? Keiner von uns. Und wir haben die Hoffnung, dass wir bestimmte Dinge erleben werden oder erleben dürfen. Aber oft gehen wir so einfach in unseren Alltagstrott hinein. Ich werde morgen früh um 6 oder 6.30 Uhr werde ich aufstehen. Zumindest ist das von meinem Alltag her so der übliche Ablauf. Werde dann zum Zug gehen, zur Arbeit fahren. Aber ob es wirklich so sein wird, das habe ich letztlich gar nicht in der Hand. Weil ich weiß nicht, was morgen sein wird, was auf mich zukommt. Und unser Nichtwissen von morgen ist eine Tatsache. Und wir wissen ja nicht mal, was in den nächsten 10 Sekunden sein wird, ne? Oder in 10 Sekunden. Wir gehen alle davon aus, wir sitzen jetzt noch schön auf unseren Stühlen. Ich hoffe, dass es auch so bleibt, ja. Dass er nicht aufsteht und jetzt geht. Oder aus anderen Gründen, ja. Wir wissen nicht, was sein wird. Und weder du noch ich können das sagen, weil für uns die Zukunft im Verborgenen liegt. Sie liegt im Verborgenen. Die Vergangenheit, die ist für uns offenbar. Das, was war, das, was hinter uns liegt, das können wir betrachten und einschätzen. Doch das, was vor uns liegt, können wir mit Gewissheit nicht, zu dem können wir mit Gewissheit nichts sagen. Wir meinen oftmals aus der Erfahrung heraus zu wissen, was kommt. Also dass Erfahrungen immer die Vergangenheitsorientiert, aber Erfahrungen sind vergangenheitsorientiert, immer einen Blick nach hinten und sie geben keinen Blick nach vorne. Wie ist es oft, oder? Wir leben im Heute und machen oft Pläne für morgen und leben so oft schon heute im Morgen. Nochmal, wir leben im Heute und machen oft Pläne für morgen und leben zumindest in unseren Gedanken so oft schon heute im Morgen. Und habt das auch schon erlebt, wir machen heute Pläne für morgen und sind dann auf einmal schon so mit diesen Plänen behaftet und verhaftet, dass das, was heute wichtig ist und was heute zu gestalten gilt, dass es uns manchmal aus dem Blick gerät. Wie viele Pläne und Gedanken hast du dir schon für morgen gemacht? Wie viel habe ich mir schon für morgen gemacht? Situationen überlegt, Eventualitäten überdacht, Szenarien in Gedanken durchgespielt. Und was davon ist wirklich so gekommen? Im Rückblick, also wenn wir dann in den Rückspiegel schauen, wie viel davon ist von dem, was wir uns ausgemalt haben, eingetreten? Das ist auch ein Phänomen, dass man sich Gedanken über die Zukunft in allen möglichen Variationen machen kann. Alle Eventualitäten durchspielen. Ja. Und dann kommt oder kam es oftmals ganz anders. Dann war alle Aufregung, Befürchtung, die wir im Vorfeld hatten, vielleicht unnötig. Aber wie viel Kraft hat mir das Grübeln für morgen im Heute schon genommen? In Psalm 127, Vers 2, da heißt es, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und später lange sitzt und euer Brot mit Sorgen esst, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Warum ist das so? Die Antwort finden wir eigentlich in Vers 1 von diesem Psalm. Da heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Also es ist die Abhängigkeit von unserem Herrn Jesus, von seiner Güte und seiner Gnade, dass wir uns nicht um morgen sorgen, sondern darum, dass wir mit ihm in einem ungetrübten Verhältnis stehen. Das ist eigentlich das Wichtigste, um das es geht. Am Ende bin ich immer noch bei dir. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir am Anfang die Weichen stellen, am Anfang bei ihm sind und bei ihm bleiben, dann dürft es uns auch nicht schwerfallen, am Ende noch bei ihm zu sein. Bin ja bei der Bahn und ja, je nachdem, wie die Weichen gestellt werden, am Anfang fährt der Zug die eine oder die andere Richtung. Es gibt auch sogenannte Umleiterstrecken, ja, wenn irgendwelche Baumaßnahmen auf der einen Strecke sind, dann müssen halt Umwege gefahren werden, um doch noch das Ziel zu erreichen. Gell, Thomas? Ja, aber Umwege, die kosten Zeit, ne? Die kosten wertvolle Lebens- und Gestaltungszeit. Und so ist es doch besser, wenn die Weichen von Anfang an richtig gestellt sind, wenn die Baustellen auf unseren Schienen sozusagen, auf unseren Lebensschienen, wenn die von unserem Herrn rechtzeitig bearbeitet werden und wir mit ihm freie Lebensfahrt haben in unserem Alltag. Ja, also das ist das Entscheidende, dass unser Leben vor ihm klar und rein ist. Damit fängt es an, dass es unter seiner Vergebung ist. Dass die Beziehung zu ihm in Ordnung ist. Dann ist von der Seite her auch Raum gegeben, dass er mit seinem Wirken mit seinem Segen in unserem Leben wirken kann. Es darf nichts zwischen ihm und uns stehen, was diesen Segen hemmt. Ich hab da auch Teile, ja, in meinem Leben, wo ich Verantwortung habe, wie ich damit gegenüber meinem Gott umgehe. Wenn Sünde in meinem Leben ist und ich will das nicht herausgeben, obwohl er es weiß, und will es vielleicht zudecken oder verheimlichen, wie sagt der David, als es verheimlichen wollte, verschmachteten mir meine Gebeine, ne, nachdem er den Uriah umgebracht hat. Weiß, wir sind alle jetzt keine Mörder, zumindest nicht im alttestamentlichen Sinne. Aber im neutestamentlichen Sinne steigen schon mal Gedanken hoch, ne, wenn man es mit bestimmten Menschen zu tun hat. Ja, geben wir dem Raum oder geben wir es unserem Herrn und bekennen es ihm auch, leben in seiner Spur, dass er Raum hat und nichts zwischen ihm und uns steht. Auf Gottes Wegen ruht Gottes Segen. Und an seinem Segen ist und bleibt nun mal alles gelegen. Denken wir in unserem Alltag noch daran, wenn es praktisch wird, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Ja, Gottes Kinder haben doch eine wunderbare Verheißung, ne? Matthäus 6, 34, darum sorgt euch nicht um den nächsten Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Mühe hat. Warum brauchen wir für den nächsten Tag nicht zu sorgen? Die Antwort darauf ist im vorhergehenden Vers, in Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Der Herr sagt, wenn du dich um meine Sache kümmerst, dann kümmere ich mich um deine Sache. Kümmer du dich zuerst um mich, dann sorge ich um alle Belange, die dein Leben betreffen. Das heißt nicht, dass wir jeden Tag Sonnenschein haben, ne? Heute ist auch ein schöner Tag, auch wenn die Sonne zumindest noch verborgen ist über den Wolken. Aber es heißt, dass er mit seinem Frieden auf allen unseren Wegen mit dabei ist. Und wenn wir zuerst nach seinem Reich und seiner Sache trachten, und wenn ich mich zuerst um Gottes Sache kümmere, dann kümmert er sich um meine Sachen. Und meine Sachen kriegen dann erscheinen in seinem Licht dann manchmal ganz anders, als sie vielleicht zu Beginn waren, wie ich sie mir ausgemalt habe. Habt ihr das auch schon gemerkt, dass wir bestimmte Dinge unbedingt haben wollen? Da halten wir uns so dran fest, da hoffen wir so drauf. Und in der Begegnung und im Dialog mit ihm aus unserer Sicht voll total Notwendige kriegt ein schwächeres Bild, wird ein Stück weit abgeschwächt und er kommt damit hinein. Ich habe es bei einigen Punkten erlebt, ja, als damals die Trennung war von meiner damaligen Verlobten, weil ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin und sie mit der Kleinen dann ausgezogen ist. Ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht, einen normalen Kontakt mit diesem Kind zu haben, ja. Und nach 5 oder 6 Jahren war klar, das ist überhaupt nicht möglich, weil auf der Ebene der Erwachsenen es eben kein Frieden oder da, dort keinen Frieden gibt. Ja, und dann hat der Herr diese Zeit genutzt. Ich habe heute keinen Kontakt mehr, aber ich lebe im Frieden und habe Frieden darüber, weil ich weiß, diesem Kind geht's gut. Es hat alles, was es braucht. Das Wichtigste wird es hoffentlich noch finden, den Herrn Jesus. Aber das, was mir damals so wichtig war, was ich unbedingt haben musste, wir können es nicht nachvollziehen, ja? Wir können es nicht nachvollziehen. Es ist heute keine Belastung mehr. Der Herr ergibt weiten Raum und führt uns auch in solchen Dingen, die uns so wichtig sind, in die Freiheit und löst uns von Dingen, von denen wir meinen, die müssen wir unbedingt haben. Und dann verkrampfen wir und gucken und machen und drehen, setzen alles in Bewegung, was wir in der Hand haben. Und wenn er nicht will, dass es dazu kommt, dann ist unser Mühen und unser Sorgen ist umsonst. Und er macht's am Ende doch gut, auch wenn es anders ausgeht, als ich es mir vielleicht am Anfang erhofft habe. Ja, wenn du dich zuerst um Gottes Sache kümmerst, dann kümmert sich Gott um deine Sache. Das ist keine hohe Theologie, ne? Das ist eigentlich ganz einfach. Nur, das zu praktizieren, ist oft nicht einfach. Weil wir nicht wollen oder die Geduld verlieren. Vielleicht könnte das ein Punkt sein, den wir für die Woche und darüber hinaus mitnehmen für uns. Herr, ich will mich heute in erster Linie um deine Sache kümmern. Ich danke dir, dass du dich dann um meine Sachen kümmern wirst. Wäre doch mal ein Versuch wert. Ein Versuch. Vielleicht nicht nur für die nächste Woche, sondern kann ja mal mit der nächsten Woche anfangen. Als ersten Schritt. Zu Josua hat er gesagt, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du tust und hältst in allen Dingen, die darin geschrieben stehen. Und dann kriegt er die Verheißung, und dann wirst du weise handeln auf deinen Wegen und wirst gelingen haben. Da denkt mir, der Josua, der soll ein 2-Millionen-Volk über den Jordan führen, ist wahrscheinlich noch halb geschockt, weil der Mose jetzt nicht mehr da ist und er in der vollen Verantwortung steht. Und der hat so viel zu organisieren und so viel zu machen, so wie du und so wie ich. Ja, wir haben so viel zu tun jeden Tag, so viel zu organisieren und zu tun. Und der Herr sagt, du, lass das alles mal beiseite, setz mal die Priorität richtig, nimm dir Zeit für mich und mein Wort und geh darauf ein, was du darin in der Beständigkeit von mir erfährst. Und wenn du das tust, dann kümmere ich mich darum, dass du gelingen hast auf deinen Wegen. Dann kriegst du auch die richtige Weichenstellung und dann wird's dir auf deinem Weg gelingen. Der Mose, als er aus Ägypten raus ist, im Hebräer heißt's, ne, dass er den Zorn des Königs nicht fürchtete, sondern er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Das ist mir eine Aufgabe für jeden Tag, mich an den unsichtbaren Heiland zu halten, der verheißen hat, ich bin bei dir alle Tage, also auch jetzt, heute hier, mich an ihn so zu halten, als würde er direkt neben mir stehen. So wie ich den Christian jetzt hier sitzen sehe, ja, mich quasi mit meinem Herrn so zu unterhalten, mit ihm so umzugehen, wie wenn er sichtbar, physisch präsent neben mir ist, im Wissen darauf, dass er nach seiner Verheißung da ist, dass ich ihn nur nicht sehe eben. Ja, was Gott dem Josua zugesagt hat, das gilt für dich und mich genauso. Auch im hohen Alter dürfen wir Gott noch um Wegweisung bitten, oder? Ist nicht altersbeschränkt, ne? Ist nicht altersbeschränkt. Und nicht für morgen, sondern für heute. Ich brauche heute Kraft für heute und morgen Kraft für morgen und nicht schon heute Kraft für morgen. Hab's glaube ich mal als Beispiel erzählt, ne? Als ich im Studium war, habe ich von meinem Papa jede Woche 100 Mark damals bekommen. Und er hätte mir ja auch am 1. Januar den Jahresbetrag auszahlen können, theoretisch. Was wäre die Folge gewesen? Weiß nicht, ob ich so oft noch, also ich mag meine Eltern, ja, und wäre mit Sicherheit auch öfters noch oft noch nach Hause gekommen, aber wenn man kein oder wenig Geld hat und man braucht es, und dann ist es ein zusätzlicher Anreiz, ja, sagen wir mal so. Und vielleicht macht's der Herr mit uns auch so, ja, dass er uns die ganzen Dinge nicht im Voraus alle darlegt und gibt, was wir meinen zu brauchen, sozusagen auf Kredit, sondern dass er es aus der Verbindung, aus der persönlichen Beziehung herausgestaltet haben möchte. Ja, dass wir nicht unabhängig werden, sondern abhängig bleiben bei ihm, weil er uns dann führen kann auf rechter Straße. Auf rechter Straße auch für uns. Ja, der zweite Punkt, also der erste war, dass unser Nichtwissen eine Tatsache ist und der zweite, dass unser Nichtwissen auch die Wahrheit ist. Der Herr sagt, ja, du wirst, die ihr nicht wisst, was morgen sein wird. Das ist Wahrheit. Oder wird es jemand bestreiten hier? Und die Wahrheit ist Gottes Wort und Gottes Wort ist die Wahrheit. Und weil alles eben von Gott eingegeben ist und nützlich in seinem Wort. Und Gott selbst, der Vater, ist der Vater die Wahrheit. Und deshalb sind auch seine Worte Wahrheit. Im Gegensatz zum Vater der Lüge, der uns immer wieder den Blick von der Wahrheit abwenden will, der unseren Blick immer wieder von Jesus ablenken will, der uns von Gottes Wort abbringen und auf falsche Wege führen will. Und wir haben aber einen wunderbaren Wegweiser in der Wahrheit. In Psalm 33, Vers 4 heißt es, das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Hast du für deine aktuelle Lage und deine aktuelle Situation ein Wort von ihm, eine Wegweisung von ihm? Was er zusagt, das hält er gewiss. Was er sagt, das trifft ganz sicher ein. Hat das in der Vergangenheit bewiesen? Ja, wir hatten hier mal das Thema mit den erfüllten Prophetien, ne, mit den Ameisen. Könnt ihr euch noch dran erinnern, dass von den 6300 Prophetien oder so, die Hälfte sich da zum damaligen Zeitpunkt 3100 erfüllt haben und wie groß diese Wahrscheinlichkeit ist, dass das nur zufällig erfolgt ist. Und da gibt es dann verschiedene Modelle und ein Modell sagt, wenn ich eine Rakete von der Erde zum Mond schicke und die an der Schnur mit Ameisen entlang fliegen lasse und das sind auf der ganzen Schnur schwarze Ameisen und nur eine rote auf dieser ganzen Strecke von der Erde zum Mond und dann schickt man die Rakete, also du sitzt in der Rakete, die wäre dann an dieser Schnur entlang geschossen und irgendeiner sagt irgendwann Stopp. Und in dem Moment stoppt dann die Rakete genau neben der roten Ameise. So groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gottes Wort eben, dass es nicht zufällig ist, sondern dass es Wahrheit ist, also kein Zufall. Einfach ein mathematisches Modell aus der Vergangenheit hochgerechnet. Für die, die da sind, die anderen 3000 kommen ja noch, ne? Müsst ihr mal überlegen, ne? Die Menschheitsgeschichte nach der Bibel 6000 Jahre alt, 6000 Jahre haben wir schon, wir bewegen uns auf das Ende unseres irdischen Zeitalters zu, das tausendjährige Reich liegt da noch vor uns, aber wir haben die Hälfte der Verheißungen schon erlebt, obwohl so vom Zeitraum her nach menschlichem Ermessen noch gar nicht mehr so viel vor uns liegt, ne? Was da noch alles drinsteckt, was da noch auf uns zukommt. Ja, Gottes Wort ist wahr und ist klar. Es ist bewährt durch den Geist der Wahrheit, der es eingegeben hat. Jetzt ist die Frage an dich und an mich, beziehe ich dieses Wort Gottes, den Willen Gottes in mein Leben ein und in meine Pläne mit ein? Hier im Text wird gesagt, wir wollen ausziehen und die Stadt gehen. Es hört sich so an, als wenn die Leute gar nicht gefragt haben, ne? Ob sie dort überhaupt hingehen sollen. Sie denken, wir wollen das so, wir machen das so. Hoffentlich ist es bei dir und bei mir nicht so, dass wir unsere eigenen Pläne schmieden und sie vorher nicht mit unserem Herrn besprechen, sondern sie erst wirklich festmachen, wenn wir von ihm Klarheit darüber haben, ob es auch sein Wille ist. Wie reagiere ich auf die Tatsache, dass Gott alles weiß und dass ich aus mir heraus für die Zukunft selbst nichts weiß? Wir meinen manchmal schon, dass wir alles oder ziemlich viel wissen, ne? Du hast vorhin gesagt, wir haben unser Leben, da haben wir gar nicht so viel in der Hand, wenn ich dran denke. Guck mal in die Lebenssituation, in die Gott uns hineingestellt hat. Ich habe relativ wenig von dem beeinflusst. Ich habe nicht beeinflusst, wer meine Eltern sind. Ich habe nicht beeinflusst, wer meine Geschwister sind. Ich habe nicht beeinflusst, dass ihr alle meine Geschwister werdet. Also mit meinem Ja zu seiner Einladung, ja. Aber wen er mir jetzt als zur Seite gestellt hat, auch an meinem Arbeitsplatz und so weiter, ich habe da relativ, eigentlich überhaupt keinen großen Einfluss drauf, ne? Das hat er in seiner Güte und Vorsehung hat er das so gelenkt und geleitet. Ja, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und ja, wir meinen oft, dass wir so viel wissen, ne? Und dann kommen Situationen im Leben, in denen wir auf einmal gar keinen Durchblick mehr haben. Und er ist aber derjenige, der in all den Situationen den Durchblick behält, den wir oft so gerne hätten und der uns mangelt, weil vor ihm alles offenbar ist. Und jetzt geht's um die Frage an mich ganz persönlich. Bin ich bereit, mir von ihm zeigen zu lassen, was richtig oder falsch ist? Oder denke ich, das brauche ich nicht, weil ich selber weiß, wo es lang geht oder selber mir einrede zu wissen, wo es lang geht? Wenn ich mir von ihm etwas sagen lasse, dann soll ich aber auch drauf eingehen. Folgen hat Folgen für mein ganz persönliches Leben. Ihm zu folgen hat Folgen für mein Leben. Ja, wenn er mir was sagt, ich kann unterschiedlich darauf reagieren, oder? Ich kann es herunterspielen, ich kann es verdrängen, ich kann es vielleicht sogar ignorieren. Ja, manchmal ist es ja so, die Verheißungen, die sind uns näher als die Ermahnungen und die Korrekturen. Es scheint so im Menschlichen drin zu liegen, ne? Ich lese auch lieber die Verheißungen als die anderen, als andere Punkte. Aber die anderen sind mir oftmals, ja, helfen mir, weiß nicht, ob oftmals mehr weiter. Die Ermutigungen ziehen mich hoch und die anderen geben mir Korrektur. Wo muss ich was ändern in meinem Leben, damit ich da nicht rechts oder links runterfalle? Ja, ich kann unterschiedlich drauf reagieren, ne? Ich kann es herunterspielen, ich kann es vielleicht sogar ignorieren. Vielleicht bin ich berührt davon, was er mir durch sein Wort sagt, aber doch nicht bewegt, sodass ich mir dieses Wort nicht zu Herzen nehme. Und es besteht immer wieder Gefahr, die Gefahr, dass es zwischen unseren zwei Ohren hängen bleibt, ne? Oder die Ohren auf Durchzug geschaltet werden, es durchrauscht und dann doch nicht in unser Herz fällt und in unser Herz geht. Und der Herr ist es doch, der durch sein Wort unser Herz erreichen will. Er will durch sein Wort dein und mein Herz erreichen und uns so von Herzen auf seinen Weg bringen. Das ist die Botschaft. Er gibt uns sein Wort, dass es uns zu Herzen geht, dass wir es uns zu Herzen nehmen, dass wir es im Herzen bewahren und bewegen wie eine Maria, und dass wir aus dieser Bewegung des Wortes im Herzen heraus uns auf seine Spur machen, uns von Herzen bewegen lassen, seine Wege zu gehen. Und wenn wir von Herzen gerne bewegt durch sein Wort auf seine Wege kommen und sie gehen, dann stehen wir auch unter seinem Frieden. Dann können es auch manchmal schwere Wege sein. Ja, dann können es auch schwere Wege sein, wo wir aber merken, er ist mit seinem Frieden und er ist mit seinem Schutz, mit seiner Gegenwart dabei. Er ist mit dabei. Beim Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wir kennen es, ne? Es gab vier Stationen. Alle haben das Wort gehört. Der Hörer, sie hören das Wort. Beim ersten, da kommen die Vögel, also der Feind, der Teufel und seine Helfer. Und sie nehmen es weg, das Wort fällt auf den Weg, die Vögel picken es auf und die Hörer gehen leer aus. Also ist das Wort, die Menschen sind beraubt worden, die Hörer. Beim anderen fällt es auf steinigen Boden, sie nehmen es mit Freuden an. Vielleicht kommen dann Nöte oder Anfechtungen, ne? Da heißt die Hitze der Sonne kommt, Nöte, Anfechtungen. Die Sonne scheint auf den Samen, er verbrennt und kommt nicht zur Entfaltung. Der andere Teil fällt unter die Dornen und dann kommen die Sorgen des Lebens, die Freuden, vielleicht auch die Genüsse des Lebens. Also nicht nur die schlimmen Sachen aus unserer Sicht, sondern vielleicht auch manchmal die guten Sachen, die uns von ihm wegziehen oder die das Wort unwirksam machen und ersticken lassen, sodass es keine Frucht bringt. Und dann gibt's die letzte Möglichkeit, dass das Wort wirklich unser Herz erreicht und daraus Wegweisung und Frucht für unser Leben entsteht. Dass wir wirklich eine Wegweisung bekommen. In Hebräer 2,1 heißt es, ein wichtiges Wort, darum sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben. Was haben wir schon alles gehört? Auch heute Morgen, ne? Auf was davon achten wir? Achtsam damit umgehen. Also umso mehr achten auf das, was wir gehört haben, damit wir nicht daran vorbeigleiten. Ja. Dass wir also das richtige Ziel auch darin erreichen. Auf das Gehörte achten und darauf eingehen, dass es nicht links rein und rechts raus geht, sondern in unser Herz aufgenommen wird. Dass wir es bewahren, dass wir es mitnehmen, wie eben Maria. Und wenn wir aus dem Gottesdienst, wenn du nachher aus dem Gottesdienst gehst, nimm wenigstens ein oder zwei Worte mit, die dir wichtig waren. Oder Gedanken, die dir wichtig waren. Und nicht, dass du hinausgehst und hast alles vergessen. Zettel und Stift können eine Hilfe sein. Der Johannes hier, vorbildlich. Ich habe auch meinen Zettel dabei. Ne? Kann eine Hilfe sein, ja. Weil in unserer Welt, was fließt jeden Tag auf uns ein? Habt ihr auch das Gefühl, dass wir irgendwie immer zerstreuter werden in der Menge der Informationen, die wir jeden Tag zu verarbeiten haben, die immer schneller werden, ne? Oder immer vielfältiger werden und immer schneller wechseln auch, ja, von der Beständigkeit her. Wir kriegen die ganze Welt über unser Smartphone ins Haus und manchmal habe ich das Gefühl, wir werden mehr und mehr verwirrter durch diese ganzen Informationen, die uns da, die da auf uns einprassen. Gottes Wort will uns dienen und zum Leben bewegen, zu einem sinnvollen, zu einem guten Leben. Der Herr ist doch gekommen, dass wir das Leben haben und dass wir es in Fülle haben. Er will uns nicht berauben, er will uns Leben, ewiges Leben geben, das hier schon beginnt. Und er will, dass wir so ein erfülltes Leben haben. Und das bekommen wir nur, wenn wir unser Leben an seinen Worten, an seinen Maßstäben auch tatsächlich im praktischen Alltag ausrichten. Im praktischen Alltag ausrichten. Und es ist immer wieder jeden Tag eine Entscheidung aufs Neue. Weil das, was gestern war und was ich gestern getan habe, heute ist es vorbei, ne? Und heute bin ich wieder neu dran, mit ihm weiterzugehen. Da ist mir der Henoch so ein Vorbild, ja. Henoch wandelte mit Gott. 365 Tage lebte mit Gott in Gemeinschaft, in Verbindung mit ihm. Das schreibt Gott in seinem Wort über ihn. Was ist das für ein Zeugnis? Und wie weit bin ich da an manchen Tagen davon entfernt? Ja, wenn ich manchmal abends aus dem Büro rausgehe und denke, Mensch, jetzt habe ich heute irgendwie den Herrn gar nicht groß einbezogen. Da gab es schon andere Tage, ne? Bevor ich den Telefonhörer abnehme und kurzes Gebet, betend in Besprechungen, in Meetings zu sitzen, betend in Begegnungen zu sein mit Menschen und darin Ruhe von ihm zu bekommen für die jeweilige Situation, aber auch Weisheit, Wegweisung, gute Gedanken für das, was ich jetzt sagen soll. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich sagen soll, ja, weil ich manche Situationen gar nicht richtig einschätzen kann, gar nicht weiß. Aber warum frage ich nicht ihn, der alle Weisheit hat, in dem die Fülle der Weisheit wohnt? Ja, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dass wir doch aus dem Glauben an dieses lebendige Wort Gottes und den Herrn Jesus auch jeden Tag leben. Und wir können ihn eben jederzeit anrufen. Ne? In Jeremia 33, Vers 3 sagt er, rufe mich an, das ist sogar eine Bitte, ja, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große Dinge zeigen, die du nicht weißt. Ich brauche das, weil ich eben nichts weiß. Ja, ich weiß nichts. Und du weißt auch nichts. Unterm Strich. Also zumindest das, worauf es wirklich ankommt. Und weil dem so ist, wenn wir uns das eingestehen, dann werden wir hoffentlich den Weg in die Abhängigkeit mehr von ihm gehen und mehr von ihm suchen. Ja, dann sind wir eigentlich bei dem Punkt, ne, dass wir gar nichts wissen, was für unser Leben wichtig ist. Aber ich darf ihn fragen, dann wird er antworten und vor ihm ist alles offenbar. Der Gerechte wird aus Glauben leben, in Vertrauen auf dieses Wort Gottes und den Herrn Jesus dürfen wir leben. Wem vertraust du? Wem ich vertraue, zeigt sich darin, wem ich gehorche. Wem ich vertraue, zeigt sich letztlich darin, wem ich gehorche. Der Herr sagt mal in Lukas 6, 46, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Und in Lukas 11, 28, glückselig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Dieses Nachsinnen und Bewegen von Gottes Wort im Herzen führt zum Dialog mit dem Herrn, zur Zwiesprache mit ihm, zum Gebet und darüber dann auch zur Anbetung und dass ich mit ihm eben über dieses Wort ins Gespräch komme und es mir von ihm auch erklären lasse. Die Pharisäer, die hatten dieses Problem, ne? Von denen sagt der Herr mal, ihr erforscht die Schriften und meint darin, in ihnen ewiges Leben zu haben, aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Wir dürfen ihn beim Lesen von seinem Wort ganz praktisch darum bitten, dass er es uns aufschließt, dass wir erkennen, wie dieses Wort in meinem Leben ganz praktisch auch zur Ausführung und zur Realisierung kommen soll und kann. Und aus dieser Verbindung heraus bekommen wir immer wieder Korrektur, bekommen Zuversicht und neue Kraft für heute und manchmal auch Wegweisung schon für morgen. Und dann müssen wir uns um das Morgen gar nicht mehr sorgen, weil er es macht. All das brauche ich, denn vertrauensvolles Leben mit dem Herrn kann ich nur im Vertrauen auf ihn und mit ihm leben. Und dieses Vertrauen ist ein Geschenk, das er uns gibt. Ne? Das ist ein Geschenk, denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Geschenk ist es. Und der Glaube, mit dem wir, den er uns gegeben hat, damit wir ihn erkennen und ja an ihn glauben können und glauben dürfen, das ist derselbe Glaube, den er uns Tag für Tag stärken will und mit dem er uns, den wir brauchen, um mit ihm zu leben. In den Sprüchen heißt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn auf allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Gedenke ich, gedenkst du in allen Wegen an ihn? Oder denken wir nur in manchen Wegen an ihn? In manchen Wegen, die wir dann noch aussuchen. Ne? Okay, Herr, auf dem Weg, da brauche ich dich jetzt. Den anderen, ich gehe mal selbst los. Ja, hier steht das Wort alle. Und wenn wir auf allen Wegen an ihn denken und mit ihm unterwegs sind, dann sind wir mit einem ungeteilten Herzen mit ihm unterwegs. Und dann haben wir eine Verheißung in 2. Chronik 16, 9. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig an denen zu erweisen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Habe ich noch Dinge in meinem Herzen und in meinem Leben, die mich vom Herrn wegziehen? Dann gilt's für mich, das auszuräumen, ne, mit seiner Hilfe, ihm freien Zugang zu geben, damit er mir Wegweisung gibt und ich mein Leben richtig und gut führen kann. Wem vertraue ich, wem vertraust du? Und zwar ganz und nicht halb. Vertraue ich mir oder dem Herrn in erster Linie? Wer macht meine Pläne? Darf Gott eigentlich meine Pläne bestimmen, die ich mache? Darf er sie eigentlich auch ändern? Also er kann's. Ne? Habt ihr schon erlebt, oder? Darf er sie ändern? Darf er sie auch durchkreuzen? Er kann's, aber darf er es auch? Gebe ich ihm mein Ja dazu? Mache ich meine Pläne mit oder ohne meinem Herrn? Ist er denn mein Herr, wenn ich ohne ihn plane und mache, was ich will und gar nicht darauf eingehe, was er sagt und was er möchte? Eine Frage an mich, eine Frage an dich. In Sprüche 27, Vers 1 heißt es, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was heute geschehen kann. Und in Sprüche 16, 3 befiehlt dem Herrn deine Werke, dann werden deine Pläne gelingen. Also wir können ihm einerseits unsere Wege anbefehlen, die wir in unserem Lebensalltag zu gehen haben. Wir können ihm aber auch unsere Werke, unser Tageswerk anbefehlen und sollen das auch tun. Das heißt, sich unter seine Hand zu demütigen. Wenn ich das nicht mache, dann meine ich, dass ich alles allein kann und bin hochmütig und habe ein stolzes Herz. Und dann heißt es in den Sprüchen, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel und wird nicht ungestraft bleiben. Die Hand drauf, es bleibt nicht ungestraft. Wie oft wissen wir auf unseren eigenen Wegen nicht mehr weiter? Bist du auch schon in der Sackgasse gelandet? Wie viele Schmerzen und Nöte hätten wir uns manchmal ersparen können, wenn wir bestimmte Wege nicht gegangen wären? Es gibt in meinem Leben Wege, wo, wenn ich zurückschaue, würde ich mich im Nachhinein freuen, ich wäre die nicht gegangen. Aber sie gehören zu meinem Leben dazu, ne? Und sie sind unter der Vergebung. Sie dürfen mich nicht mehr anklagen. Und das ist das Schöne, dass ich frei von einer Vergangenheit in Anführungszeichen mit meinem Herrn leben darf, weil ich wissen darf, diese Schuld darf mich nicht mehr anklagen. Er hat bezahlt dafür. Er hat mich erlöst. Er hat mich frei gemacht. Jetzt darf ich frei mit ihm weitergehen. Frei mit ihm nach vorne gehen. Auch wenn die Wunden manchmal vielleicht noch da sind, der ein oder andere Schmerz da ist, manche Dinge vernarbt sind, ne, so manche Narben hier als Kind, die bleiben dann doch noch sichtbar, auch nach 20 oder 30 Jahren, wo man die Naht noch sieht oder die Narbe. Ja, dann sind wir traurig und es tut uns leid, wenn wir bestimmte Dinge nicht mehr rückgängig machen können, aber wenn sie vergeben sind, dann müssen sie auch keine Auswirkungen mehr auf unser zukünftiges Leben haben. Oder die Auswirkungen begleiten uns manchmal weiter im Leben, aber sie sind unter der Vergebung. Deshalb ist es doch so viel wichtiger, dass wir vorher Rat einholen bei dem, der alle Weisheit hat, in dem die ganze Fülle wohnt. Wie lebe ich und plane ich hochmütig ohne Gott und seinem Rat, der doch wunderbar ist? Er heißt Wunderrat, ne? Im Jesaja, hatten wir gerade in der Weihnachtszeit. Oder demütig mit meinem Gott und seinem Rat. Hochmut zieht mich hoch in die Überhebung. Also ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich kann das. Und Demut zieht mich herunter in die Beugung. Ein Gottesmann hat mal gesagt, die beste Gemeinschaft hat er mit dem Herrn, wenn es unten durchgeht. Ein Schweizer Pfarrer sagte mal in Zürich oder in Basel, da gibt's wohl einen Platz, da ist es einfach, also die meisten, die gehen oben drüber, über diesen Platz, aber es gibt auch eine Unterführung, und diese Unterführung unten drunter, die nimmt eigentlich keiner oder so gut wie kaum jemand. Alle gehen oben drüber, aber den Weg unten durch, den will keiner gehen, den will keiner nehmen. Aber auf dem Weg unten durch haben die Füße weiten Raum. Wenn wir uns unter Gottes Hand demütigen, ja, wenn wir den Weg nicht ohne ihn oder über ihn gestellt gehen, oben drüber, sondern wenn wir uns demütigen unter seine Hand und mit ihm gehen, wenn wir heraustreten aus dem Getümmel, wenn wir in die Stille gehen und neue Kraft und Wegweisung uns geben lassen. Und was liegt uns von Natur aus näher? Näher liegt es uns doch, oben drüber zu gehen. Ne? Ja, in einer früheren Firma hatten wir mal einen Geschäftsführer, der hat einen richtig guten Job gemacht. Und dann hat die Geschäftsführung eine Umstrukturierung veranlasst. Und einer auf der ersten Unterstellungsebene, der ist dann auf die Seite gestellt worden, ist praktisch hinausgekegelt worden, hat gar keinen so richtigen Auflösungsvertrag bekommen, hat irgendwie weiterhin sein Vertragsverhältnis behalten und war eine ganz komische Geschichte. Und der war von jetzt auf nachher auf einmal nicht mehr auf seiner Position. Und ein Bekannter hat ihn getroffen und für diesen Mann war das echt schlimm. Ne? Da musste alle 2 Monate, musste der dann eben zum Gespräch da im Büro wohl kommen, antanzen und befand sich aber auf dem Abstellgleis und der hat gesagt, wie schlimm das für ihn ist, ja, dass er kriegt zwar sein Geld, aber sitzt zu Hause, kann nichts machen und hat ist nicht frei, auch was Neues zu tun. Und ja, dieser Geschäftsführer, 1,5 Jahre später, war der auf einmal auch weg. Und das war auch eine komische Geschichte. Und ich habe gedacht, so wie der mit dem ersten umgegangen ist, so wurde mit dem auf einmal auch umgegangen. So von dem, was man irgendwie von außen erkennen konnte oder meinen konnte. Jemand hat mal gut gesagt, man muss aufpassen, wem man beim Aufstieg auf die Füße tritt oder wie man die Leute behandelt, denn die trifft man beim Abstieg alle wieder. Die trifft man beim Abstieg alle wieder, die warten, bis man wiederkommt. Wie ist unser Herz manchmal so verkehrt, oder? Entdeckt er das bei euch auch noch? Also ich entdecke es bei mir oft genug. Wie schnell sind wir dabei, wenn wir vielleicht aufgestiegen sind, wenn uns was gelungen ist, dass wir uns selbst den Orden umhängen. Dass wir uns selbst den Orden umhängen, uns vielleicht sogar selbst auf die Schulter klopfen und sich aufblustert und gar nicht merkt, wie abhängig man von anderen ist und wie abhängig wir vor allem von unserem Gott sind. Dass wir doch in der Abhängigkeit von unserem Herrn Jesus bleiben und dran denken, was der Hiob gesagt hat, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin zurückgehen. Werde ich, also nicht dahin zurück, nackt werde ich wieder von dieser Erde gehen. Ja, der Herr, das, was er uns auch in Guten in unserem Leben schenkt, das ist uns auf Zeit gegeben. Wir dürfen ihm dafür danken, für alles, was er uns in unser Leben bis heute gegeben hat. Und dass er uns bis hierher geholfen und uns gebracht hat. Suche ich die Abhängigkeit bei dem, der über allem steht, bei dem Allerhöchsten, indem ich mich unter seine gewaltige Hand demütige, dass ich nicht unabhängig werde. Ja, und dass ich mein Leben plane mit Gott, mit Perspektive Ewigkeit und ohne Gott, mit Perspektive Vergänglichkeit. Lasst uns ihn fragen, ganz bewusst neu Zeit nehmen für sein Wort, ihn fragen, welchen Weg wir gehen sollen heute. Und dann dürfen wir uns auch freuen, wenn wir von ihm Antworten bekommen und dass wir diesen Weg dann auch gehen. Dann dürfen wir erleben, dass seine Wege Segenswege sind. Dann brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass wir nicht wissen, was morgen ist, sondern dass wir vertrauensvoll mit ihm weitergehen. Wie sollte er uns mit dem Herrn, den er uns geschenkt hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und der, der sich im Großen um uns gekümmert hat, ja, der uns neues Leben geschenkt hat, der will uns auch im Kleinen dazu leiten, dass unser Leben gelingt. Die wir nicht wissen, was morgen ist, die wir aber im Vertrauen auf ihn, der weiß, was morgen ist, leben dürfen. Und lasst uns das tun, durch sein Wort und in der Verbindung mit ihm. Und dann dürfen wir Tag für Tag leben, sodass wir auch Freude empfinden und merken, dass es ein geführtes Leben ist. Dazu segne er uns. Amen.